Bisher hat Eintracht Frankfurt auf dieser europäischen Bühne eine glanzvolle Saison hingelegt. Aber gestern bekam es die Eintracht im Achtelfinal-Hinspiel mit dem 18-fachen italienischen Meister Inter Mailand zu tun. Die Frankfurter Fans wollten ihrer Mannschaft die größtmögliche Unterstützung gegen diesen schweren Gegner geben und bereiteten im Stadion eine Gänsehautatmosphäre. 50.000 lautstarke Zuschauer ausverkauft. Auch wenn letztlich kein Tor fiel, war es dennoch ein gelungenes Hinspiel. Dirk Schmidt.
Die Begegnung hatte wirklich alles, was man einem 0:0 eigentlich nicht zutraut. Einer der besten Frankfurter war dabei Torhüter Kevin Trapp, der schon nach 23 Minuten einen umstrittenen Foulelfmeter großartig parierte. Er war mit sich und dem Spiel seiner Mannschaft mehr als zufrieden.
Vor allem zweiter Halbzeit haben wir uns deutlich gesteigert, haben mutiger gespielt, haben uns mehr zugetraut und haben dann auch extrem viele Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu schießen und eigentlich keine Chance für Mailand zugelassen. Also spricht absolut für uns und 0:0 zu Hause gegen Mailand ist okay.
Ein Tor muss die Eintracht nächste Woche in Mailand erzielen. Das aber erscheint nach dieser Hinspielleistung gegen starke Mailänder möglich, auch wenn Kapitän Fernandes gelb gesperrt fehlen wird. Es ist also durchaus möglich, dass Eintracht Frankfurts Reise durch Europa noch nicht in Mailand endet.
Das Rückspiel in Mailand ist dann am 14. März. Heute geht es dann wieder in der Fußball-Bundesliga weiter, 25. Spieltag. Werder Bremen empfängt den FC Schalke 04 und da ist Trainer Domenico Tedesco erheblich unter Druck. Die Schalker momentan nur auf Rang 14 im Abstiegskampf, müssen heute bei Bremen punkten. Das ist auch Tedesco klar.
Ja, ich könnte Ihnen jetzt viel erzählen, wie wir es angehen möchten und wieder von einer guten Trainingswoche sprechen, aber ich glaube, dann würden Sie denken und völlig zu Recht, der da oben, der erzählt immer das Gleiche und ich muss sagen, ich kann es auch nicht mehr hören. Daher ist es so, dass wir natürlich gegen Düsseldorf einiges falsch gemacht haben, ansonsten wäre das Ergebnis nicht so gelaufen oder das Spiel nicht so gelaufen, wie es letzten Endes gelaufen ist. Und da müssen wir uns natürlich schon hinterfragen und dementsprechend müssen wir alle Knöpfe drücken, die wir drücken können, um jetzt in Bremen endlich das Vertrauen zurückzuzahlen und eine Reaktion zu zeigen.
Freude gab es am ersten Tag der Biathlon-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund, wo die deutschen Athleten gleich zum Auftakt eine Silbermedaille in der Mixed-Staffel holten. André Siems.
Diese Silbermedaille hat sich die deutsche Mixed-Staffel im ersten Wettbewerb mehr als verdient. Vanessa Hinz musste in der Loipe bei leichtem Schneefall schwer kämpfen und hatte nach dem ersten Wechsel 30 Sekunden Rückstand auf die Spitze.
Wir haben gewusst, es wäre brutal harter Kampf. Der andere hat gesagt, es wäre verdammt Vedor. Und genau so war es. Es ist halt Vedor ab dem ersten Meter.
Denise Herrmann war die Ersatzläuferin für die leicht erkältete Laura Dahlmeier und erwischte einen sensationellen Tag. Trotz drei Nachladern kletterte Deutschland auf Platz 1, weil Herrmann die Konkurrenz auf der Strecke im Schnee verbuddelte. Arndt Peiffer verlor anschließend einen Rang, war aber mit seinem Rennen trotzdem zufrieden.
Silber ist echt super, super Einstieg für uns.
Benedikt Doll brachte die Silbermedaille hinter Norwegen nach Hause. Bronze holte Italien.
Und jetzt kommen wir zu zwei unterschiedlichen juristischen Verfahren, jeweils interessante Fälle aus der Sportwelt. Im ersten geht es um die Frage, wie weitgehend sind olympische Symbole und Begriffe geschützt? Ist es unzulässig, wie der Deutsche Olympische Sportbund klagte, wenn ein Textilhändler seine Sportkleidung Olympia verdächtig und Olympia-reif bezeichnet? Dazu Bernd Wolf.
Der DOSB stützte sich auf ein spezielles Olympia-Schutzgesetz. Das verbietet Dritten das Werben mit olympischen Begriffen, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht oder wenn Kunden bei der Werbung auch nur an olympische Spiele denken. Allerdings, wenn die Werbung nicht unlauter ist sie zulässig. Unlauter wäre sie erst, wenn man in der Werbung so eng auf olympische Spiele hinweist, wie das nur ein offizieller Sponsor tun dürfte, sagt der BGH. Im Falle des Sportartikelhändlers aus Mecklenburg-Vorpommern zeigte dessen Werbung eine Medaille in der Hand eines Sportlers. Dies sei nicht automatisch ein olympisches Motiv. Außerdem habe die Firma nicht die Wertschätzung von Olympischen Spielen unlauter ausgenutzt, also durfte sie so werben. Mehr als ungeschickt war die Prozessstrategie des Deutschen Olympischen Sportbundes. Nach der Abmahnung des Händlers versprach der, die Werbung künftig zu unterlassen. Weil der DOSB aber seine Abmahnkosten erstattet haben wollte, kam es zu der finalen Schlappe vor dem obersten deutschen Zivilgericht.
Und im anderen Fall stand die Frage im Raum, darf ein italienischer Athlet, der in Deutschland lebt, an den deutschen Leichtathletikmeisterschaften teilnehmen und eventuell deutscher Meister werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich gerade der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Gestern hat der EuGH-Gutachter seine Empfehlung dazu abgegeben. Über die berichtet Tonja Koch.
Daniele Bifi hat allen Grund zur Freude. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes teilt seine Auffassung, dass der Deutsche Leichtathletikverband DLV ihn als ausländischen Sportler nicht von deutschen Meisterschaften ausschließen darf.
Wenn wir in der EU sind, sollen die Menschen einfach sich frei bewegen, im Sport, genauso wie bei der Arbeit und so weiter.
Daniele Bifi ist italienischer Staatsbürger, lebt seit Jahren in Deutschland und hat mehrfach erfolgreich für seinen Berliner Sportclub an den deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Senioren teilgenommen. Bis der DLV 2016 die Teilnahmebedingungen änderte und Leichtathleten mit ausländischem Pass von den Wettbewerben um deutsche Meistertitel ausschloss. Eine Teilnahme war fortan nur noch außerhalb einer Wertung möglich. Diese Beschränkung sei unverhältnismäßig, argumentiert der Gutachter des Europäischen Gerichtshofes. Noch ist es eine Empfehlung und kein Urteil, aber in aller Regel folgen die europäischen Richter der Argumentation ihres Generalanwaltes.
Im vergangenen Jahr wurde nach 10-jähriger Pause die Deutschlandtour der Radrennfahrer wieder aufgelegt. In diesem Jahr wird es die Tour wieder geben. Gestern wurden erste Details zur Streckenführung bekannt gegeben. Holger Gersker.
Schon der Tag vor dem Start der ersten Etappe steht ganz im Zeichen des Radsports. Am Nachmittag des 28. August, das ist ein Mittwoch, werden die 22 Mannschaften vor dem neuen Rathaus präsentiert. Und am Abend steigt dann auf dem Friedrichswall die diesjährige Auflage der Nacht von Hannover, quasi als Vortourkriterium. Am 29. August steigt dann in Hannover der Start in südliche Richtung. Der weitere Verlauf dieser Deutschlandtour wird erst am 1. April präsentiert. Bekannt ist allerdings schon, wo die Rundfahrt 4 Tage nach dem Start endet. Nämlich in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt.